Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
In der Zeit, als die jungen Frauen versammelt wurden und Mordechai Palastbeamter wurde, verschwieg Esther ihre Volkszugehörigkeit und Herkunft, wie Mordechai es ihr befohlen hatte. Sie befolgte Mordechais Befehl genauso, wie sie es getan hatte, als sie noch von ihm erzogen wurde. Eines Tages, als Mordechai im Palast Dienst hatte, ärgerten sich zwei der Eunuchen des Königs, Bigtan und Teresh, die Wachen an der Tür zu den Privatgemächern des Königs waren, über König Ahasveros und schmiedeten einen Mordkomplott gegen ihn. Doch die Sache kam Mordechai zu Ohren und er sagte es Königin Esther. Diese erzählte dem König davon und sagte ihm auch, dass Mordechai sie über die Verschwörung unterrichtet hatte. Als man Nachforschungen anstellte und sich Mordechais Bericht als wahr erwies, wurden die beiden Männer an Galgen gehängt. Der ganze Vorfall wurde im Buch der Geschichte von König Ahasveros Herrschaft aufgezeichnet. Einige Zeit später erhöhte König Ahasveros Haman, den Sohn von Hammedata, den Agagiter. Er beförderte ihn und stellte ihm alle seine Mitfürsten. Alle Mitarbeiter des königlichen Verwaltung mussten sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. So hatte es der König befohlen. Mordechai aber wollte sich weder vor ihm verneigen, noch sich vor ihm auf die Knie werfen. Die Mitarbeiter der königlichen Verwaltung fragten Mordechai, warum missachtest du das Gebot des Königs? Tag für Tag redeten sie mit ihm, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandte sie sich an Haman selbst, um zu sehen, ob Mordechais Verhalten akzeptiert wurde. Denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Asveros Volk als Volk Mordechais zu vernichten.
Märchenhochzeit war gestern. Der Prinz hat man sicher unter Dach und Fach. Der Traum eines jeden Mädchens ist in Erfüllung gegangen. Im Schloss Königin Esther. Unermesslicher Reichtum. Der Herrscher über das größte Reich zu der damaligen Zeit. Aber man merkt schon, die Stimmung wird schlechter. Es wird schon langsam ungemütlich in diesem Verein da drin. Es gibt schon Intrige, Mordanschläge, Unzufriedenheit. Also es brodelt. Deshalb, wer in dieser ganzen Geschichte hält die Fäden zusammen? Wer steuert was? Wer ist der Spielmacher bei diesem Thema? Das ist das wirklich Spannende. Intrige am Königshof. Königin Esther. Eine Frau im Zentrum der Macht. Ah, das war die falsche Richtung. Ah, sehr gut. Ich habe einmal, kennt ihr das gut lesen, ja? Ich habe einmal die Mühe gemacht, einmal eine Zeittafel aufzustellen. Weil wir haben jetzt gerade von zwei Sachen gehört, von einem Mordanschlag, aber auch von diesem Gedanke, Juden zu vernichten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal überlegen, in wo war das eingebettet? Und ich weiß nicht genau, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt darüber, wo findet das Ganze statt und wann hat es stattgefunden? Links dran ist die Geschichte Israel, so ganz grob natürlich ein bisschen, wo sie in Babylon waren und auch was da passiert ist bei der Perser, vor allem das Spannende auch, der Tempelbau, und dann gibt's Niederschlagung von Revolten. Und wenn ihr das mal so durchlest, dann rechts dran, manche Jahre kann man sich gibt es Überschneidungen. Das heißt, das Volk Israel, was wir in anderen Büchern lesen, wie sie zurück sind und Mauern bauten, Tempel bauten, das spielt zeitgleich mit, wo die Esther am Königshof ist. Und vor allem, das werden wir nachher noch merken, und vor allem, das hat auch Gründe, warum das alles so passiert. Das hört auf, 428, kommen wir nachher noch drauf. Haman wirft das los und die geplante Ermordung der Juden. Ne? Interessanterweise war spannend, in dem Jahr, wo Hochzeit ist von der Esther, also das, wo wir das letzte Mal gefällt haben, da zieht der Esra, also der Prophet Esra, nach Babylon, weil sie dort nach Jerusalem, weil sie dort Ärger gehabt haben und er gekommen ist, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also nur mal so, dass man das einordnen kann. Das ist nämlich eigentlich nicht ganz unwichtig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei einem echten Mordkomplott brauchen wir ja Teilnehmer, man braucht einen Spieler. Ne? Das brauchen wir mal die Kamera bis dahin. Also für uns als Hauptrolle hat natürlich bei uns die Königin Esther. Die Königin Esther, sie war Jüdin, sie ist ein Waisenkind und sie ist vor allem Königin geworden. Dann gibt's noch der Mordechai, das ist er, das ist ihren Ziehvater. Der Mordechai hat eigentlich, der war der Vertreter am Tor. Wir können nachlesen, haben wir gerade vorhin gehört in der Geschichte. Am Tor, das was das dahin ist dahin, da sind mehr Gesetze noch. Also da war kein Bettel am Tor, sondern das Tor war der Eingang zum Palast und da sind die Landesvertreter gesessen. Und diese Landesvertreter, die haben auch, die haben es nicht gut gemeint mit dem Mordechai. Er ist der Ziehvater, er ist auch Jude und er spielt eine ganz wichtige Rolle. Dann gibt's noch der Haman, der Bösewicht. Haman, der Name ist auch interessant, Aufrührer bedeutet das. Und er war vor allem Amalekiter und man hat gehört Agathiter. Und der Agat war, also einer seiner Vorfahren, war einer von den letzten Königen der Amalekiter. Und dieser Agat ist persönlich vom Samuel in Stücke gehauen worden. Und man kann sich vorstellen, die Amalekiter waren auch das erste Volk, wo die Israeliter besiegten, nachdem sie von der Wüste rausgekommen sind. Und an denen hat Gott gesagt, das Volk muss vernichtet werden. Und der Saul hat einen Auftrag gehabt und hat es nicht gemacht. Aber nur so als Randgeschichte, warum auch dieser Hass vom Haman auf die Juden so groß war. Und dann spielt natürlich noch mit der König. Ihr werdet merken in der Geschichte, der König ist derjenige, wo einfach nur rumsteht. Und man hat manchmal den Eindruck, der Einzige, der keine Ahnung gehabt hat, war der König. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, dass ihr den Eindruck kennt, der Chef in der Firma ist der Einzige, der keine Ahnung hat. Oder der Vater, der ist immer der Letzte, der es kapiert. Ne? Aber nicht zu unterschätzen, ne? Er hat eine Fähigkeit, dieser König. Er war König. Also das heißt, Könige, Chefs, Väter, Pastoren haben Fähigkeiten, leider Fähigkeiten. Schon schwer ist einfach nicht an diesen Positionen. Deshalb der König. Und dann gibt's noch, der wird einfach mitgenommen, und dann gibt's noch Jahwe, die unbekannte Spielfigur. Derjenige, wo nie vorkommt, aber irgendwie wichtig ist in diesem Spiel. Ich stelle dir mal rein. So, dass immer den Überblick verliert. Danke, die nächste Folie wieder. Es kommt. Das waren die Hauptakteure. Der König Xerxes, nur für die, wo es ein bisschen interessiert, er wird öfters immer wieder anders genannt. Also er hat einige Namen, einige mehrere Namen vereinigt. Ne? Und für die Theologen unter uns, wo sich interessieren, wo weiß ich das alles her? Ich war nicht dabei, ich gebe es wirklich zu. Da unten drinnen sehen wir, und auf der linken Seite ist ganz klar ein bisschen der Nachweis eindruckt, wo ich das her habe. Also der, der Lust hat, sich abfotografieren oder mich nachher fragen. Dann kann er doch mal das selber nachlesen daheim. Mordechai, er ist mit den anderen Landesvertretern am Tor. Da sitzt der Mordechai und die anderen Landesvertreter sind dort und der Haman, er wird vom König erhoben. Er wird vom König erhoben zum zweiten Mann im Staat. Die Bibel sagt nicht darüber aus, wie er das geschafft hat, wo man da nachgekommen ist. Aber der Haman, er reitet da immer ständig durch und alle verneigen sich vor ihm. Nur der Mordechai nicht. Die Juden machen sowas nicht. Juden verneigen sich nur vor Gott und niemals vor Menschen. Und das Interessante war, der Haman hat es nicht mal bemerkt. Der hat wahrscheinlich die Nase so weit overcovert, dass er das gar nicht bemerkt hat. Aber die anderen Landesvertreter von den Provinzen, wo da waren, wenn ich euch vorstelle, denke mal so eine Art Parlament, die hat es geärgert. Die haben gesagt, Haman, warum tust du dich nicht verneigen? Und der Haman hat gesagt, so was macht er nicht. Der Mordechai, genau. Danke. Der Mordechai hat gesagt, er macht sowas nicht. Er verneigt sich nur vor Gott, er ist Jude. Und das andere, und da fängt es schon an mit Intrige, was haben die gemacht, die andere? Sie haben den Mordechai beim Haman verpetzt. Also man sieht, es gibt durchaus hier in diesem Land eine ganz große Opposition gegen die Juden und nicht nur der Haman. Weil er hat es ja gar nicht gemerkt. Aber die haben ihn verpetzt und haben gesagt, du, da ist einer, der verneigt sich nicht. Der tut dir Widerstand leisten. Und tatsächlich, der Haman reitet da durch und guckt ganz speziell nach Mordechai und hat es nicht gemacht. Und er hat sich dermaßen erzürnt darüber, dass einer wagt, ihm zu widersprechen. Und die anderen haben gesagt, der Mordechai, der ist Jude. Und da kommt bei ihm was hoch. Dann denkt der Jude, da war doch was. War die Jude nicht die, wo mein Volk vernichtet hin, meine Vorfahren? Unter uns gibt's doch eine Feindschaft. Und er hat den Plan gefasst, nee, nicht nur der Mordechai, sondern alle Juden. Und dann, Leute, dieser Gedanke merkt man schon, was es für eine Dimension annimmt, Erfolg zu vernichten, in dem riesigen Reich ein komplettes Reich, was da für ein Hass da war, was da für ein Gedanke da war, also nicht nur der Mordechai, weil er war ja eigentlich der Bösewicht, nein, sein ganzes Volk zu vernichten. Und das Interessante ist, dass das jüdische Volk schon immer gefährdet ist. Das ist mir da eingefallen, wo der sofort angefangen hat, nee, das ganze Volk vernichten. Und das jüdische Volk ist schon immer gefährdet. Die haben offen nicht viele Freunde auf der Welt. Nicht wirklich. Im Ägypterland, wo sie nachgekommen sind, überall hat es Krieg gegeben. Und auch dort, der Haman hat gesagt, Juden, Messer weg. Und in neuester Vergangenheit, was der Hitler angestellt hat, und auch jetzt wieder, die Juden leben immer äußerst gefährlich. Und das Geniale ist beim Haman, sein Plan ist genial. Der Haman, er lässt es loswerfen, wann der optimale Zeitpunkt ist, das Volk zu vernichten. Und er hat die geniale Idee gehabt, dass die Juden überall, wo sie sind, von ihren Nachbarn umgebracht werden können. Also von Völkern, wo darauf gebrannt sind, die Juden zu beseitigen. Und deswegen gerade vorhin, wenn ihr euch noch an die Zeittafel erinnert, ein Teil von der Juden war ja schon zurück wieder in Judäa. Und die Völker außenrum, die haben die Juden nicht leiden können. Die haben sich ständig beschwert beim König, weil sie den Tempel aufgebaut haben, weil sie die Mauern aufgebaut haben. Und der Haman, der hat das gewusst. Hier ist ein ganz großer Hass gegen die Juden. Und er hat einen genialen Plan gehabt. An einem Tag kann jeder der Nachbar kommen und alle Juden umbringen. Und er ist dann zum König gegangen. Und der König, haben wir gerade vorhin angeschaut, in der Zeittafel gesehen, der König hat jahrelang beschäftigt, Aufstände niederzuschlagen. Also er hat das Kind, Völker, wo sich gegen ihn auflehnen. Und der Haman, er hat zu ihm gesagt, oh, das Volk Israel, die Juden, die planen einen Putschversuch. Die will er euch umbringen. Die will er dir was Böses. Und der König natürlich hat es dem geglaubt. Und der Haman hat ihm seinen Plan gesagt, an einem Tag alle umbringen. Und das war genial, das hat der König überzeugt. Er war müde, immer große Feldzüge zu machen, durch das ganze Land reiten mit seinen Soldaten. Aber dieser Gedanke, ein ganzes Volk an einem Tag auf einmal auszulöschen, hat ihm Spaß gemacht. Und gleichzeitig hat ihm der Haman noch einen Haufen Geld versprochen. 20.000 Zentner Silber. War eigentlich ein gutes Geschäft für alle. Nur für die Juden nicht so richtig. Ne? Und der Xerxes, er hat dem Haman vertraut. Es ist gut, wenn man seinem zweiten Mann vertraut. Ne? Und sie haben dann, so steht es in der Bibel drin, sie haben ein großes Trinkgelage gemacht, die zwei. Sie haben ihren Sieg schon gefeiert. Ihre geniale Idee, wie sie die Juden beseitigen können. Und so wie sie Männer, man fragt sich dann immer, wieso machen Männer eigentlich sowas? Ne? Ich habe es ja schon oft erklärt, aber sie kann es trotzdem nicht verstehen. Und dann haben sie richtig gefeiert, ne, auf ihre geniale Idee, dass die rebellische Jude auf einmal wegzugehen. Die haben gefeiert und die Juden sind in Sack und Asche gegangen. Und der Mordechai war natürlich entsetzt. Ne. Und das Interessante war, nur bei dem Spiel, dass es im Hinterkopf hängt, die Esther, niemand hat gewusst, dass sie auch Jüdin war. Und hier genau kommt die Esther ins Spiel. Esther, er ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Ne? Also wenn man sich mal mit ihr beschäftigt, deswegen stelle ich die mal daher, ne, wie die Blume in der Bibel steht, die Esther war schön. Schon schwer sein, als Königin war. Ne? Die Esther war klug. Und die Esther, die hat einen außergewöhnlichen Charakter gehabt. Wo sie aufgetaucht ist, haben die Menschen die Esther geliebt. Überall, bei den Bediensteten, bei ihrer Vorgesetzten, der König, alle haben Esther geliebt. Und Esther hat den Vorteil gehabt, sie war Königin. Das war natürlich eine besondere Auszeichnung. Und vor allem etwas, was mir ganz besonders wichtig ist, die Gunst Gottes lag auf ihr. Gunst, auch die Gnade Gottes ist auf ihr gelegen. Vielleicht hat man sich überlegt, naja, wir denken so, wie schön war die Esther, dass der König sie auserwählt hat. Ihr könnt jetzt sicher sein, die anderen Mädels, wo da auch zur Auswahl gestanden sind, wo wir letztes Mal ausgewählt haben, wisst ihr, die waren auch richtig hübsch. Aber was Esther gehört hat, die Gunst Gottes ist auf ihre gelegen. Und bei der Wahl zur Königin steht drin in der Bibel, der König hat sie lieb gehabt. Steht nicht drin, sie war die Schönste, sondern sie ist drin gestanden, der König hat sie lieb gehabt. Das war die Gunst Gottes. Und wir haben mal nur so, für die, die es vielleicht vergessen haben im Hintergrund, wir sind ja gerade dabei, da die Spiele aufzuziehen. Dieser Mann im Hintergrund, Jahwe, diese Gunst Gottes, auf der Esther ist er gelegen, dass er Königin war. Er hat eine Spielfigur platziert und niemand hat die auf der Liste gehabt. Das ist das wirklich Spannende dabei. Esther, wenn man weiterliest, ist das ein sehr gutes Netzwerk. Der hat Bedienstete gehabt, den ist sie 100% vertraut hat. Und irgendjemand hat ihre Zutrage, ihren Onkel, der geht in Sack und Asche. Und Esther hat gedacht, das stimmt was nicht. Vielleicht hat er ein Problem, hat gesendet. Er soll doch wieder schöne Kleider anziehen und alles, sonst gibt's nur Ärger. Und der Mordechai erklärt sie auf über die Pläne vom Haman und warum das Volk Israel so gefährdet ist. Aber sie fühlt sich eigentlich sicher da im Palast, das weiß ja niemand, dass sie Jüdin ist, und sie ist auch sehr gut vernetzt da drin. Und der Haman, der Mordechai, denkt, sie soll Fürbitte beim König machen fürs Volk. Und sie zögert. Wer ungebetet zum König kommt, muss sterben. Höchstens der König sagt, Friederike, auf dich habe ich gewartet. Aber das ist ein spannender Augenblick, ob er das sieht oder nicht, ne? Und Esther, sie hat gezögert, weil es kann für sie der Tod bedeuten. Sie hat gesagt, bei aller Liebe, ne? Bei aller Rose, 30 Tage lang hat er schon nicht mehr nach mir verlangt. Also ich kann jetzt sicher sein, wenn ich 30 Tage lang nehme meine Frau, nehme Schwätzedät oder irgendwas, ne? Da war die Stimmung schon ein bisschen am Tiefpunkt angekommen. Aber der Mordechai, er hat nicht locker gelassen. Und er macht Esther klar, dass sie nur eine Chance hat zu überleben. Und dann macht die Esther die Kehrtwendung und sagt, fastet und betet für mich. Und sie fastet und betet auch. Und sie fastet, um Weisheit und Mut da aktiv zu werden und die richtige Idee zu haben. Wir sind ja von Berufung, ne? Und die Esther, sie hat hier in diesem Falle ihre Berufung erfahren, etwas zu tun. Und für mich war spannend, dass Gott eigentlich schon lange Zeit vorher das Ei gefädelt hat, über einen langen Zeitraum, von der Verstoßung bis zur Vashti, von der Vashti bis das ganze Hochzeitsfest, das Auswahlverfahren und bis die Esther im Königspalast war. Er hat sie dort platziert. Das war der echte Spielmacher. Und das Geniale ist, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Man hat in der Zeittafel gesehen, es hat sich überschnitten. Das heißt, die Esther ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgetaucht dort. Und mit ihrer Aufgabe. Und sie hat auch bei der Berufung erfahren, dass auch andere mitmachen. Durch eine Esther, genau. Dass sie andere bestätigt haben, der Mordechai, und sie hatte gesagt, Welt, dass sie gemeinsam alle Juden beten und fasten für sie 3 Tage lang. Das ist ja auch Berufung. Wenn wir mal berufen wären, und außer mir hat keiner die Berufung, ne, dann kann es sein, es ist ein Fehlgedanke. Andere kommen und bestätigen mich. Vertrauen, Glaube. Esther, die ist jetzt vor einem spannenden Punkt gestanden. Wird's gut? Schaffet es? Bleibt mir die Gunst des Königs erhalten? Und hier kommt ein ganz spannender Punkt bei Berufung. Ich weiß nicht, ob das selber schon mal eine Berufung hätte, eine Aufgabe für euch hätte, was machen gesagt hätte, ne? Auftrag, Tat, Erfolg und Belohnung. Wenn man da Berufung hat, was zu tun, der fordert zu predigen. Nehmen wir mal mich, ne? Also der Job der Hanna zu predigen, da überlegt man sich schon ein bisschen, also ganz, also ich bin auch noch nervös als einmal. Dann kommt die Tat, ich predige heute. Wenn sie hinterher gut war, war es Erfolg. Und tatsächlich kommt da auch eine Belohnung dafür. Dass jemand sagt, ach Daniel, das war gar nicht so schlecht. Hätte er da gar nicht zutraut so. Ihr könnt das nachsetzen, wo ihr wollt. Da draußen sind zwei junge Herren, Frühstück organisiert. Eine Berufung, eine Tat. Viele haben sich angemeldet, der Erfolg. Und sie haben auch die Belohnung verdient. Sie haben auch die Wertschätzung verdient, wo dahinter gesteckt ist. Und was ist passiert, wenn man die Berufung ablehnen tut? Wenn die Esther die Berufung abgelehnt hätte, keine Berufung. Also ich verrate euch. Ich habe jetzt der Damaris, habe die Berufung gegeben zum Schlagzeug-Solo. Nicht heute, keine Panik. Nochmal, jetzt steht es spannend dran. Nicht jeder findet es gut, manche finden es gut. Jetzt hat sie die Berufung, die Frage ist, macht sie es oder macht sie es nicht? Wenn sie es macht, hat sie die Tat, war sie gut vorbereitet, hat sie den Erfolg, dann kommen Menschen zu ihr und sagen, Damaris, alle Achtung, das war super. Sagt sie, nö, ist mir zu gefährlich, könnt ihr mich kritisieren, hab keine Lust zum Üben, keine Tat, kein Erfolg, keine Belohnung. Deshalb Berufungen, wo wir hin, wenn, ist ganz wichtig, dass man das sich im Klaren ist. Wenn jemand so vor einem kommt mit einer Aufgabe, in der Bibel ist das auch mit dabei. Gott sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und man soll die Ehre, die, wo er die Leistung erbracht hat. Und deshalb, wenn mal der Marco vor euch zukommt, was hat für euch, gut überlegen und auch das Ja-Sagen nicht vergessen. Ganz wichtig, das sind Berufungen. Auftrag, Tat, Erfolg und Belohnung. Belohnung ist immer sichtbar. Die Frage ist, wie du Belohnung definierst. Aber da machen wir eine extra Predigt drüber. Weil das ein ganz dickes, fettes Feld ist. Ich habe schon, aber gut, danke für den Einwurf. Bei der letzten Predigt habe ich gesagt, dass wer Gott nachfolgt, dass es ihm gut geht. Und dann ist natürlich nachher gleich zu mir gekommen und hat gesagt, Daniel, du kannst ja nicht sagen, dass jeder immer gleich einen Haufen Geld hat und alles. Wisst ihr, wenn ein Deutscher Erfolg hört und dass es ihm gut geht, der denkt immer an sein Bankkonto. Der denkt immer an eine Beförderung im Geschäft. Der denkt immer an Gesundheit. Der denkt immer an Schönheit, gerade von der Ordnung meine Frisur gelobt. Wisst ihr, das ist in unseren Augen immer Erfolg und gut. Das Kind, das sieht, weiß, wisst ihr, was, wenn der Erfolg richtig gut ist, wisst ihr, was das ist? Friede im Herzen. Friede im Herzen, Ruhe. Keine Angst vor morgen. Nachts ruhig schlafen können. Keine Sorge ums Geld, weil ich weiß, dass Gott mich behütet und bewahrt. Das ist Erfolg und das ist Belohnung. Nur so nebenher mal Ausflug. Das Interessante in der Geschichte war, kein Zwang. Da ist ein ganz interessanter Satz gefallen. Der Mordechai hat zu der Esther gesagt, Esther, du musst nicht zum König gehen. Wenn du nicht gehst, kommt uns von woanders Hilfe her. Gott hat immer einen Plan B. Dieser Gedanke, wenn einer zu euch kommt und sagt, Bianca, wenn du jetzt nicht Jungscher halten tust, dann müssen wir im F4 die Jungscher zumachen. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Gott hat immer einen Plan B. Aber er will, dass du den Plan A erfüllst. Kein Annehmen der Berufung habe ich auch schon ausgeführt. Kein Tat, kein Erfolg und keine Belohnung. Und jetzt kommt der Punkt, ich war in der Geschichte, die ist faszinierend, die ist toll und ich habe es euch genau chronologisch ein bisschen erklärt. Und die Auflösung darf ich euch nicht sagen, weil die kommt nächste Woche dran. Wie es ausgegangen ist. Wird die Dame geopfert? Gibt es eine Rettung? Aber wisst ihr, ich habe Gott darum gebeten und habe gesagt, Gott, ich glaube nicht, dass du nicht da drin vorkommst. Weil kein Wort in der Bibel ist schon mal sonst drin. Und überall kann man Gott erkennen. Und beim so überlegen, als ich sage, der Heilige Geist hat einmal gesagt, Daniel, guck mal da anders nach. Und dann ist mir was aufgefallen. Zuerst ganz einfach ist mir zuerst aufgefallen. Silber, mit Silberstücke, da war doch was. Jesus ist verraten worden mit Silberstücke. Gerade vorhin haben wir es gesungen, habe ich gedacht, Also immer, tageweise immer wieder ein Kleinstückchen ist gekommen. Schönheit, wie schön bist du, Jesus? Und da drin steht drin, wie schön ist Esther? Und wie oft wird betont, dass Esther geliebt wurde. Und Jesus ist auch die Liebe. Und es geht noch weiter, auch Jesus hat sich geopfert für uns. Und nicht nur das, nein, Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, dann geh einen anderen Weg. Auch er hat gezögert, genauso wie Esther, und war dann bereit, den Weg zu gehen. Und nicht nur das, nein, sondern Jesus hat im Garten Gethsemane wie Esther gesagt, betet mit mir. Jesus ist ein bisschen abseits gegangen und hat auch gebetet. Und dann hat er gesagt, betet ihr auch mit mir, um diesen Plan festzumachen. Und auf einmal habe ich gesagt, vielleicht sehen das auch schon ein bisschen. Auf einmal habe ich gesehen, ja, Jesus ist in der Geschichte da. Man kann das Antlitz Jesus sehen. Jetzt fragt sich mancher, ist Esther jetzt Jesus? Nee. Der ist nicht Jesus, aber Jesus ist überall in der Bibel, wenn man sucht. Und da gibt es so viele Parallelen, dass wir sehen, genau in der Berufung, in der Aufgabe, da mit da drin, da ist Jesus. Und auf einmal war das ein ganz anderes Bild. Auf einmal war das Leben, wisst ihr da, wenn da Gott nicht aufgeführt wird, ein anderer halt immer ein Prophet, der spricht da und spricht da. Und da ist das alles nicht gewesen, sondern das war auch was ganz normales Leben. So wie du und ich. Wenn nicht morgen schaffe du wieder, bei mir spricht kein Prophet und kein Gott und nichts rein. Aber Jesus ist da. Und so war es auch bei der Esther, die hat einen ganz normalen Wahnsinn erlebt. So wie wir den jeden Tag erleben. Und wo ich das gesehen habe, dass Jesus da war, dann habe ich gemerkt, ja, Jesus begleitet mich bei meinen Aufgaben, bei meinen Berufungen, bei meinen Gefahren, bei den Herausforderungen. Ne? Und wir sagen sogar, Jesus hat sogar gesagt, ich bin in euch. Mein Heiliger Geist lebt in euch. Und da habe ich dann bemerkt, ja, versteht ihr, auch in der Esther war das drin. Und auch wir sind schön. In uns leuchtet die Schönheit Jesu. Davon habe ich, es geht davor auch in dieser Gemeinde. Wie schön ist Vergebung, wenn Freunde sich versöhnen, wenn Streit beseitigt wird. Das ist Schönheit. Und Liebe. Und das alles haben auch wir, der wo Christ ist, hat es in sich. Und da habe ich gemerkt, ja, die Esther, die war ein richtiges Bild dafür. Die Geschichte von dem Ganzen wird richtig spannend noch nächste Woche. Aber jetzt mal nur diese eine kurze Block dazwischen drin. Kann man Jesus erkennen im Alten Testament, weil er ist das Zentrum dieser Geschichte und das Zentrum in der ganzen Bibel. Und wo ich das irgendwie mal gesehen habe, denkt, ja, das war die Pointe von diesem Ding. Jesus ist mit unter uns in meiner Berufung, in meinem Leben, in mir. Er lebt in mir, ne? Altes Motto. Habe ich, glaube ich, tatsächlich habe ich auch noch geschrieben. Er lebt in mir. Und wenn er euch das mal verinnerlicht, dann wird diese Geschichte ganz anders. Und dann wird er da euch identifizieren können. Als Esther. Mit den ganzen Ängsten komme ich durch. Was kommt auf mich zu? Habe ich den Mut, einfach mich Gott auch zu vertrauen? Habe ich den Mut, andere mit mir beten zu lassen? Wir haben das heute schon ähnlich gemacht. Der Johann haben wir der Gemeinde auch vertraut. Und auch wir selber brauchen einander, um uns immer wieder auch zu ermutigen und bestärken da drin. Ich möchte noch beten, aber wir machen das heute ein bisschen anders. Wir machen keinen Bienenkorb, keine Panik. Sondern ich möchte euch bitten, aufzustehen und ein bisschen zusammenzurutschen und euch an die Hände halten. Und ich sage es euch gleich, warum. Oh. Wie sagt Esther? Esther hat gesagt, betet und fastet für mich. Und ich mache das auch. Und ich will durch das Hände halten, dass er spürt, dass er nicht allein sind. Und dass er wisse, dass auch ich kann andere fragen, ob du mit mir zusammen diese Schwierigkeiten durchstehen. Und ich bete für euch, dass ihr Weisheit kriegt. Wisst ihr die richtige Lösung? Die Esther hat es auch nicht gewusst. Und ihr werdet nächste Woche sehen, sie hat eine geniale Idee gekriegt. Ne? So viel kann ich schon mal verraten. Also es lohnt sich zum Kommen, das wird schon höchst spannend. Mir pfiffert's, ich hätte es lieber noch selber erzählt. Aber um Weisheit beten. Selber und andere mitbeten lassen. Hey Jesus, ich möchte danken dafür, dass du da bist und ich möchte danken dafür, dass wir dich überall sehr kennen in der Bibel. Dass wir in jeder Geschichte deine Liebe, deine Schönheit sehr kennen. Und auch die Gemeinschaft, wo du uns anbefällst. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die da sind. Und du weißt, wer braucht gerade Unterstützung von seinen Geschwistern. Wer braucht es? Weisheit. Und wie es gerade besonders schlecht geht. Und ich möchte einfach danken dafür, dass du sagst, betet einfach füreinander, stehen füreinander ein. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann wird der Heilige Geist euch diese Worte geben. Danke dir dafür, dass du unter uns bist und dass du deine Hand über uns hältst. Amen.
Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@lgv-schweigern.de. Bis zum nächsten Mal.